Ja, liebe Geschwister, wir haben hier heute einen Tag, wo wir daran denken, dass der Herr Jesus Christus nicht im Tode geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und ich hatte euch ja damals vor 2 Jahren gesagt, so Gott will und wir leben und ich leben darf, werde ich jedes Jahr eine Predigtreihe machen, einmal durch die ganze Bibel zum Thema der Auferstehung. Wir hatten die Evangelien gehabt, das war der Teil 1. Wir hatten letztes Mal gehört, was sagt die Bibel zur Auferstehung in der Apostelgeschichte? Und heute haben wir auch ein sehr interessantes Thema, nämlich, was sagt die Bibel zur Auferstehung gerade im Römerbrief? Das Thema Erkenntnisse der Auferstehung Jesu Christi im Römerbrief. Das Erste, was die Bibel uns dort sagt im Römerbrief, ist, die Auferstehung war ein Beweis der Sohnschaft Jesu Christi und eine Demonstration der Kraft Gottes. Das lesen wir in Römer Kapitel 1, Vers 4. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Wisst ihr, Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Zeichen auch gewesen, was Gott der Vater gemacht hat. Er hat sich sozusagen zu seinem Sohn gestellt. Sieh mal, und das ist nicht nur so, dass einige Leute dann darüber nachdenken, ja, ist er nun wirklich auferstanden oder nicht. Im Endeffekt ist dieses Zweifeln, das Zweifeln an die Auferstehung Jesu auch ein Zweifeln daran, dass wir letztendlich Gott, den Vater, unterstellen, er habe ihn gar nicht auferweckt und dementsprechend wäre er auch gar nicht der Sohn. Deswegen ist die Kritik oder dass Leute sagen, die Auferstehung hat gar nicht stattgefunden, ein direkter Angriff darauf, dass letztendlich der Sohn Jesus nicht der Sohn Gottes war. Aber der Römerbrief sagt, er ist der Sohn Gottes und deswegen ist er nicht im Tode geblieben. Das ist eine erste wichtige Lektion. Das zweite zu diesem Thema der Auferstehung, es gibt ein Gericht nach dem Tode. Wenn es keine Auferstehung geben würde, dann gibt es auch kein Gericht, klar. Für was gibt es ein Gericht, mit wem willst du richten, wenn gar keiner da ist? Sieh mal, und es ist wichtig, dass wir darüber uns Gedanken machen, es gibt ein Gericht nach dem Tode. In Römer Kapitel 2, die Verse 5 bis 7 und Römer Kapitel 2, Vers 16, dort steht vor allen Dingen in Vers 16, der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgenen Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird, so lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut worden ist. Also, letztendlich ist das auch eine Sache, die viele Menschen vielleicht deswegen auch nicht sehen wollen, die Auferstehung, weil sie wissen, wenn es das wirklich gibt, ja, dann muss ich ja vielleicht eines Tages doch vor Gott. Sieh mal, und das ist für uns ganz wichtig, wir haben davor gelebt ohne Jesus und haben uns vielleicht auch nicht so große Gedanken gemacht, was passiert nach dem Tod, aber spätestens dann, als Gott uns im Gewissen getroffen hat, ist uns bewusst geworden, wenn es wirklich einen Gott gibt, ich meine es nicht so einen Wald- und Wiesengott, den wir uns machen, sondern den Gott der Bibel, der heilig ist, der 5 nicht gerade sein lässt, der seinen einzigen Sohn elendig sterben lassen hat, weil er deine und meine Sünde getragen hat. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann habe ich keine Chance. Wenn es diesen heiligen Gott gibt, der Sünde nicht duldet und ich habe keine Versöhnung, bin ich hoffnungslos verloren. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Und deswegen, die Frage der Auferstehung hat sehr viel auch zu tun mit diesem Gericht. Und die Bibel sagt deutlich, es wird ein Gericht nach dem Tode geben. Und wisst ihr, für uns ist es wichtig, dass wir als gläubige Christen wissen dürfen, wir kommen nicht mehr ins Gericht. Wir werden nicht mehr ins Gericht kommen. Ja? Jesus hat für uns das Gericht getragen. Und das wollen wir den Menschen sagen. Lieber Freund, wenn du eines Tages vor Gott stehst und Gott dir dein Leben offenbart, dann hast du keine Chance. Und wenn du dann nicht Jesus als deinen Retter hast, dann wird er dein Richter sein. Und dann hast du keine Chance. Und wir werden eines Tages den Herrn die Füße küssen, dass wir ihn als Retter auf Erden annehmen durften. Ja, es steht in der Bibel ein Satz: Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, im Hebräerbrief. Wir haben keine Ahnung, wie heilig Gott ist. Wir haben keine Ahnung, wie heilig Gott ist. Wir können Gott nicht genügend danken, dass wir in Jesus Christus versöhnt sind. Und dann sagt der Römerbrief noch etwas zur Auferstehung, nämlich Abraham glaubte schon an die Auferstehung. Im Römer Kapitel 4, 17 steht, so heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Deswegen ist er der Glaubensvater. Es gab gar keinen Anlass für Abraham zu glauben, dass Gott Tote auferweckt. Zu seiner Zeit und zu Abrahams Zeit war es nicht da. Später durften auch Propheten das erleben, auch ein Elia und andere. Die haben das erlebt im Alten Testament. Aber damals, zur Zeit des Abrahams, da gab es das nicht. Was für ein Glauben dieser Mann hatte, das hat Gott ihm geschenkt. Deswegen ist er der Vater der aller Gläubigen. Weil er hat geglaubt, etwas, was es vorher überhaupt nicht gab. Wenn wir sagen, wir glauben, dass Tote auferstehen, dann haben wir zig Beweise in der Bibel, im Alten Testament. Nach Abrahams Zeit gab es viele. Zur Zeit des Herrn Jesus, Lazarus und die Tochter des Jairus und alle anderen, ja, die da auferstanden sind. Dann können wir sagen, ja, wir haben Beweise. Abraham hat das nicht gehabt. Abraham konnte nicht sagen, ja, ich weiß es, da war ja vorher einer, der Philipp, der ist auferstanden von den Toten. Den gab es nicht. Was für einen Glauben dieser Mann hatte. Und das ist großartig. Und das sagt der Römerbrief. Ja, der Römerbrief sagt, Abraham hat schon an die Auferstehung geglaubt. Dann, das vierte. In der Auferstehung Jesu hat unsere Rechtfertigung ihr Fundament. Das ist wichtig, was jetzt kommt. In Römer 4, 25 steht, Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. In der Auferstehung Jesu ist deine Rechtfertigung, wenn du Christ bist. Weil Gott Jesus auferweckt hat, hat Gott die Sünde getilgt und hat Jesus freigesprochen. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte Jesus mit seinen Sünden ewig zu tun gehabt. Und dadurch, dass er aber auferweckt ist, hat Gott das Urteil anerkannt und hat ihn freigesprochen. Und das ist deine Rechtfertigung. Weil Jesus auferstanden ist, wirst du eines Tages auferstehen und wirst nicht ins Gericht kommen. Nicht, weil du das bist, sondern weil der Herr Jesus alles vollbracht hat. Das ist ganz großartig, was der Römerbrief dort uns mitteilt, wie ich finde. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Du bist freigesprochen. Und wo liegt der Freispruch? Nicht in dir. Der Teufel will dir immer klar machen, es hängt in deinem Glaubensleben. Dein Bibellesen ist entscheidend, deine Hingabe ist entscheidend. Vergiss es. Es ist der Freispruch des Herrn Jesus, dass er dich begnadigt hat. Und darauf musst du bauen. Wenn du darauf baust, dass es auf dein Werk ist, dann wirst du immer mal Tage haben, dann bist du wie so ein Flummiball, hoch und runter und hoch und runter, weil du dich ständig darauf ausruhst, was du tust. Liest du treu deine Bibel, bist du gut drauf, dann sagst du, jawohl, ich bin freigesprochen. Und ist es in deinem Leben mal dunkel und du guckst auf dich, sagst du, jetzt bin ich nicht mehr freigesprochen. Du bist nicht der Maßstab deiner Rechtfertigung. Denn hast du überhaupt noch nicht verstanden, was Christsein bedeutet. Sondern der Maßstab deiner Rechtfertigung, der Freispruch, ist allein in Jesus. Und das musst du einfach mitnehmen. Und daran musst du dich festhalten, lieber Christ. Dann wird dein Leben auch bestehen. Wenn du anfängst, deinen geistlichen Puls zu messen und daraus deinen Freispruch herauszuholen, dann wirst du oft am Boden liegen und dann wirst du dich bemitleiden und dann wird der Teufel dich in eine Tretmühle reinbringen, dass du ständig dich betrachtest. Und wenn du das machst, dann hast du schon verloren. Das fünfte. Durch die Gnade und Gerechtigkeit Jesu zum ewigen Leben. In Römer 5, 21 steht, damit gleich wie die Sünde königlich geherrscht hat, ich finde das so klasse, wie Menge das übersetzt, ja, gleich wie die Sünde königlich geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade ihre Königsherrschaft ausübe durch Gott gewirkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wisst ihr, und hier ist etwas da, dass die Gnade und die Gerechtigkeit, die du in Jesus hast, der Garant ist, deine Auferstehung auch. Was ist der Garant der Gerechtigkeit oder des ewigen Lebens? Die Gnade und die Gerechtigkeit. Welche denn? Welche Gnade und welche Gerechtigkeit? Die des auferstandenen Herrn. Und das ist wichtig, dass du dich an diese Dinge festhältst, wenn du wirklich Christ bist. Dann kommt der nächste Punkt. Die Herrlichkeit des Vaters hat Jesus auferweckt und gibt uns die Möglichkeit, ein neues Leben zu führen. In Römer Kapitel 4, 24 oder in Römer 6, 4, den Vers lese ich gleich, oder auch Römer 10, 9, da steht Folgendes. Ich lese jetzt nur Römer 6, 4. Römer 10, 9. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, der Vater hat Jesus Christus auferweckt. Der Vater hat ihn auferweckt. Und das, wodurch hat er ihn auferweckt? Durch die Herrlichkeit. Durch seine Herrlichkeit. Und wenn du Christ bist, das musst du wissen, wenn du Christ bist, dann darfst du durch die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus, in dir ist, du musst eins mal wissen, lieber Christ. Damals in der Stiftshütte, da war am Yom Kippur, als der Hohepriester ins Allerheiligste ging, die Schechina da. Ja, diese Säule, wo Gott sich offenbart hat. Und wir müssen wissen, dass im Johannesevangelium steht, der Sohn zeltete unter uns. Das ist das gleiche Wort, was verwendet wurde für die Stiftshütte. Also ist Jesus vollkommen das Bild der Stiftshütte. Er ist nicht nur das Bild des Vorhofs, er ist nicht nur das Bild des Heiligen, nicht nur das Bild des Allerheiligsten und nicht nur der Bundeslade und des Brandopfers und des Speisopfers und des Leuchters und des Räucheraltars, ja, und des Schaubrottisches, er ist in allem dort. Und jetzt musst du eins wissen, diese Schechina, die Herrlichkeit, die in dieser Stiftshütte war, die ist durch Jesus in dir. Das muss dir bewusst werden. Die Herrlichkeit des Vaters ist in dir durch Jesus. Und das ist letztendlich der entscheidende Motor, dass du ein neues Leben wandelst. Nicht du aus dir heraus, aus deinem Ich, aus deinem alten Wesen. Gute Nacht, dann bist du auf dem Weg hier. Da wirst du landen, ja, im alten Leben. Aber wir sind hier. Durch Christus kannst du eine völlige Kehrtwendung machen. Du kannst ein neues Leben führen. Und der Teufel will eins, und da musst du aufpassen. Er möchte, dass du dich betrachtest und aus eigener Kraft. Und dann wirst du merken, dass du schneller hier bist als da. Wer kennt es nicht? Aus eigener Kraft bist du hier. Bist in deinem alten Leben wieder drin. Aber du sollst nicht das alte Leben leben, du sollst das neue leben. Und was war der Schlüssel nochmal? Was denn? Die Herrlichkeit Gottes, die Jesus auferweckt hat, die ist in dir. Und die bewirkt es, nicht du, die Herrlichkeit Gottes in dir bewirkt es. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das hat letztendlich auch mit der Auferstehung zu tun. Unser Einsmachen in dem Tode Jesu führt zur Einsmachung seiner Auferstehung. Das ist eine ganz wichtige Sache, die haben viele Christen noch nicht verstanden. Ja? In Römer Kapitel 6, Vers 5 steht, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das heißt, wenn du als Christ glaubst, dass Jesus Christus eigentlich für dich gestorben ist, du musst dich eins machen. Dein alter Adam, dein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Das sagt der Römerbrief. Nicht wert, der ist schon tot. Und deswegen sagt Paulus, du musst dich für tot halten. Nicht mehr du lebst. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis auch der Auferstehung. Wenn du das kapiert hast, dass am Kreuz Jesus Christus für dich gestorben ist. Du bist sozusagen am Kreuz mit ihm umgebracht worden. Dein altes Wesen ist umgebracht worden. Der ist tot. Lass den liegen. Du sollst nicht immer wieder mit denen etwas anfangen. Du musst das neue Leben leben. Und die Bibel sagt, wenn du mit dem Tode Jesu, wir kommen von Karfreitag her, wenn du dich da eins gemacht hast, wenn du das verstanden hast, dann darfst du jetzt in der neuen Kraft der Auferstehung leben. So wie es hier wunderbar in diesem Baum zu sehen ist. Zusammenwachsen, zusammensein. Sieh mal ein Blatt an einem Baum, der macht sich überhaupt keine Gedanken, dass er jetzt irgendwie wachsen muss. Der wächst automatisch. Und wer ist die Quelle? Hier. Die Wurzeln. Sieh mal, wenn du in Jesus bist, brauchst du dir gar keine Sorgen machen, dass die Herrlichkeit da ist. Sie wird automatisch da sein. Es sei denn, du hast vielleicht gar keine Wurzeln. Vielleicht bist du gar nicht wiedergeboren. Vielleicht glaubst du, dass du wiedergeboren bist. Du hast vielleicht mal ein Gebet gesprochen, aber du hast dich nie richtig dem Herrn übergeben. Vielleicht hast du mal Not gehabt in deinem Leben. Hast gesagt, Herr, du musst mir jetzt helfen, und dann lebe ich mit dir. Dann hat der Herr dir geholfen, hast dein Ding wieder gemacht. Bist du wirklich wiedergeboren? Bist du wirklich wiedergeboren? Hast du Jesus dein ganzes Leben übergeben? Wenn das so ist, dann bist du verwurzelt mit ihm. Und dann wirst du automatisch Frucht bringen. Es gibt kein Christsein, was gar keine Frucht bringen kann. Das gibt es nicht. Ein Baum, der gesund ist, bringt Frucht. Das ist so. Und wenn ein Baum keine Frucht bringt, dann ist irgendwas nicht, stimmt da nicht. Entweder, keine Ahnung, ist er geschädigt, der Baum ist krank. Es kann auch sein, dass du krank bist. Hast du dir vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, ja? Die Sünde, die macht uns krank, ja? Wenn wir Sünde festhalten in unserem Leben. Manche Christen kommen nicht frei. Denen geht es so wie ein Ruderer damals, ja? Und der war in seinem Boot und sagte, dieses bekloppte Boot, ich komme hier nicht weiter, ja? Sagt der eine, du hast so wenig Muckis. Hat er trainiert wie ein Verrückter, hat so eine Arme gehabt, jetzt noch mal ran und wieder. Und das geht nicht, dieses verfluchte Boot, ja? Sagt der andere, ja, vielleicht musst du noch was anderes machen, besser essen und so. Und er hat alles gemacht, ging nicht. Und dann sagt der eine, du Idiot, wieso bin ich ein Idiot? Die Kette ist noch dran. Welche Kette ist in deinem Leben? Vielleicht hast du etwas noch nie richtig abgegeben und du wunderst dich, dass du nicht weiterkommst. Du gibst Gott die Schuld, die Mitmenschen die Schuld, allen anderen, nur nicht dich selbst. Vielleicht muss dir auch mal jemand sagen, du Idiot, mach die Kette der Sünde endlich los. Was ist es, was dich quält? Welche Sünde ist es, die dich immer wieder das Genick bricht? Geh in die Seelsorge. Manche Christen sagen, ich bete schon so oft dafür, vielleicht brauchst du Hilfe von außen. Manche Sünden werden nur frei in der Seelsorge mit einem anderen Menschen, das sage ich euch. Und oftmals geht man nicht in die Seelsorge, weil man sich nicht vielleicht blamieren möchte. Ja? Der Stolz dann dahinter, ne? Ja, das mache ich nicht. Warum soll ich in die Seelsorge gehen? Ja? Ganz wichtig, zusammenwachsen, durch die Auferstehung. Dann, etwas Wunderbares. In Christus herrscht nicht der Tod, sondern das Leben. Römer 6, die Verse 7 bis 9 und 11 und Römer 14, 9, da steht es. Und ich möchte aber speziell Römer 6, Vers 11 lesen. Da steht, das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Das ist genau das, was ich eben sagte. Ich finde das Bild so, dieses Bild hat mich so getroffen. Ja? Jesus am Kreuz, das ist tot, ja? Und durch das Kreuz, vom Kreuz gehen Segenströme des Lebens. Und wisst ihr, unser Leben wird nirgendwo mehr geprägt zum Leben als dort am Kreuz. Es gibt nichts, was unser Leben mehr verändern kann, als das Einsmachen mit Jesus am Kreuz. Da ist alles gerichtet. Jesus am Kreuz. Das ist die Lösung aller Bindung. Jesus am Kreuz, das ist verrückt, ja? Dieser fürchterliche Ort eigentlich, wo die grausamste Sünde zur Sünde geworden, ja? Das kann man gar nicht in Worte beschreiben, was das bedeutet, zur Sünde. Nicht irgendwelche Sünden tragen, sondern er wurde zur Sünde. Und dieser furchtbare Ort eigentlich ist eigentlich der schönste Ort, den es je gab auf Gottes Erdboden. Und das ist scheinbar ein Widerspruch. Viele werfen uns vor, ihr Christen, ihr seid ja abartig, ja? Ihr seid ja mit Blut und ihr verehrt jemanden, der da halb tot am Kreuz liegt, das ist doch eklig. Ja? So können nur Menschen sprechen, die das Opfer Jesu nicht erkannt haben. Und ich bin bei meinem Bruder Romano, der uns am Freitag dieses kostbare Wort hier gebracht hat. Je älter ich werde, desto schöner wird Jesus mir, und zwar am Kreuz. Das Kreuz wird mir immer wichtiger. Und ich liebe das Kreuz immer mehr. Und ich hoffe, dass das bei uns allen so ist, dass wir durch dieses Kreuz merken, wir können jetzt leben. Das Kreuz ist der Garant, dass du lebst. Das ist, hört sich verrückt an, ja, weil da eigentlich der Tod ist. Aber genauso ist es. Jesus am Kreuz. In Christus herrscht nicht der Tod, sondern das Leben. Und dann ist hier etwas Wichtiges. Die Frucht der Heiligkeit geht ins ewige Leben. Römer 6, 22. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Sieh mal, das ist das Ergebnis der Heiligkeit. Jesus macht heilig, führe ein heiliges Leben. Da steht nicht, Christian macht heilig oder Pitt macht heilig oder Albano. Jesus macht heilig. Oder? Führe ein heiliges Leben. Du kannst ein Leben führen in der Heiligung, weil das ewige Leben, dieser Herr, auferstanden ist. Und wenn du in dieser Heiligung lebst, wie Jesus auch gelebt hat, dann bleibt es gar nicht anders, als dass du in diese Auferstehung kommst. Hier steht es deutlich, ja? Bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Ein geheiligtes Leben ist ein Leben, beschlagnahmt zu sein für Gott. Bist du beschlagnahmt für Gott? Diese Frage, die musst du dir mal heute beantworten. Bist du beschlagnahmt für Gott? Ist er absolut der Chef deines Lebens? Viele wollen Jesus als Heiland, auch als Retter, aber nicht als Herr. Aber du kannst nicht Jesus als Heiland haben, ohne dass er dein Herr ist. Geht nicht. Das wollen viele Christen. Die bekehren sich, ja, ich möchte in den Himmel kommen. Aber dass dieser Jesus mein Leben bestimmt, nein, das will ich nicht. Tut mir leid, dann bist du kein Christ. Bist du ein bisschen fromm, kannst auch eine ganz fromme Maske aufhaben, kannst super fromm reden, kannst die Bibel lesen von morgens bis abends, kannst 1000 Predigten hören, rauf und runter. Wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, bist du nicht wiedergeboren. Deswegen ist es wichtig. Was heißt denn Bekehrung? Bekehrung heißt, ich habe mein völliges Anrecht, mein Leben zu gestalten, völlig abgegeben. Ich habe gar nichts mehr zu melden. Nur noch Jesus. Er hat das Sagen. Mit alles, was in meinem Leben ist, in jedem Bereich meines Lebens, ist er der Entscheidende. Ich muss nicht sagen, ich mache das mal so. Und Jesus, wie findest du das? Nein, nein, du musst sagen, Herr Jesus, was darf ich tun? Was soll ich tun? Was willst du tun durch mich? Und wisst ihr, das ist dann oftmals sehr unangenehm. Ja, dann sind zum Beispiel Dinge in unserem Leben, da haben wir Streit mit Menschen. Ja. Und dann sagt Jesus, na nun, dann gehen wir schön dahin. Nee, das mache ich nicht. Soll der doch kommen. Wer ist nochmal der Herr? Du, nicht Jesus. In meiner Bibel steht, wenn du weißt, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas gegen dich hat, dann geh du hin. Da steht nicht, dann bete, dass er kommt. Nein, 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 da steht er nicht. Du sollst hingehen. Und das hat Jesus, wir haben es eben wunderbar vorgeführt bekommen von den Kindern, das Unbegreifliche, Vater, vergib ihnen, wir wissen nicht, was sie tun am Kreuz. Bis zum Tode war Jesus ein Beschlagnahmer des Vaters. Es ging nur um den Vater. Der hat kein Pfefferling auf sich, für sich gebunkert, der Herr Jesus. Das ging ihm nur von morgens bis abends. 24 Stunden ging es Jesus darum, Vater, wie kann ich dir gefallen? Wie Pitt zurecht gebetet hat, ja, und gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Nicht ab und zu Freitag oder Donnerstag tue ich mal den Willen Gottes. Nein, nein, da steht da nicht. Meine Speise, also das tägliche Essen, ja. Und dann der nächste Punkt. Wäre schön, wenn das jetzt auch funktionieren würde. Jetzt. Der 10. Punkt. Durch die Kraft der Auferstehung können wir Gott Frucht bringen. Oh, sorry. Ja, hat er geladen hier noch. Römer Kapitel 7, Vers 4. Genauso, liebe Brüder, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten aufstand und könnt gute Frucht bringen, das heißt gute Taten für Gott. Was ist das Fundament der guten Früchte? Die Auferstehung Jesu. Weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus lebt, kannst du gute Frucht bringen. Pflanzen wachsen, Frucht bringen. Jesus bewirkt alles. Und jetzt kannst du dich in dein Leben fragen, bringst du Frucht? Lieber Bruder, liebe Schwester, Jesus ist auferstanden, um in deinem Leben Dinge zu verändern, die du nicht kannst. Und jetzt ist die Frage, sieht man das? Kann man Jesus in deinem Leben erkennen? Und bringst du ihn Frucht? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du einmal vor ihm stehst, was willst du ihm denn bringen? Was für Antworten gibst du ihm später mal? Ach ja, Herr, ich habe dich damals zu meinem Zelt Evangelisation eingeladen, da war ich 12, 14, 18, 40, 70, ich weiß nicht wie alt. Und dann bin ich auch in die Kirche gegangen, nicht immer, aber ab und zu. Die Losung habe ich auch ab und zu mal gelesen mit einer App und so, fand das ganz nett. Ich habe auch nie was gegen dich gehabt. Du hast nur nicht was zu sagen gehabt in meinem Leben. Aber so richtig gegen dich hatte ich eigentlich auch nichts. Meint ihr, dass das funktioniert? Ich glaube auch nicht. Ein Anzeichen dafür, dass du wirklich wiedergeboren bist, ist, du hast Tag und Nacht ein großes Verlangen, Frucht zu bringen für Gott. Wenn das nicht da ist, dann stimmt etwas in deinem Leben nicht. Sieh mal, wenn du jemanden liebst, dann ist doch das Normalste von der Welt, dass du nur daran denkst, was kann ich diesem Gutes tun. Ja? Ich breche das immer in meinen Alltag so runter. Ja? Ihr habt bestimmt irgendwas, ich hoffe, dass ihr irgendwas habt und auch Menschen, die ihr liebt. Fällt es dir schwer, Menschen, die du liebst, etwas Gutes zu tun? Mir nicht. Mir nicht. Warum nicht? Das ist einfach, weil ich sie liebe. Wenn du Gott liebst, ist es nicht schwer, für ihn Frucht zu bringen. Warum nicht? Weil seine Liebe dann da ist. Das ist automatisch. Es gibt kein Herz, das für Jesus brennt und in der Frucht träge ist. Das gibt es nicht. Und deswegen stell dir die Frage, ist es so in deinem Leben, dass du Frucht bringst? Jesus ist auferstanden, das feiern wir heute. Und das Nächste. Der Heilige Geist ist unser Garant für die Auferstehung. Römer 8, 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Bist du wiedergeboren? Dann bist du laut Epheser 1, 13 und Epheser 4, 30 und 31, bist du versiegelt mit wem? Mit dem Heiligen Geist. Dann ist er da. Das ist dein Garant. Ich verstehe gar nicht, warum Christen immer sagen, hoffentlich komme ich da oben an. Herr, ich möchte oben ankommen. Das ist eine Beleidigung Gottes hoch 10. Und noch eine schlimmere Beleidigung gegenüber dem Heiligen Geist. Das muss den Heiligen Geist als Gott unglaublich wehtun, wenn du dich so gottlos verhältst. Dass du den Heiligen Geist zutraust, obwohl er in dir ist, dass er dich nicht da oben anbringt. Das ist eine Schande für dich, nicht für den Heiligen Geist, für dich. Überleg mal neu, ob du Buße tun sollst. Vielleicht ganz neu auf deine Knie gehst und sagst, Herr, vergib mir, dass ich den guten Heiligen Geist so betrübe, dass ich ihn sowas unterstelle, so eine Frechheit vor mir. Was bin ich nur für ein frecher Mensch, dass ich den guten Heiligen Geist, der Gott ist, das unterstelle, dass er nicht fähig ist, mich da oben anzubringen. Bete doch nur jeden Morgen neu. Ich danke dir, Herr, dass ich auferstehen werde, weil der gute Heilige Geist in mir ist. O Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass ich den guten Heiligen Geist haben darf. Ich bete dich dafür an. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so getan hast. Vielleicht machst du das heute neu. Ja, das Nächste. Wir haben eine zukünftige Herrlichkeit. In Römer 8, 18, im Übrigen meine ich, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist eine Verheißung, dass es weitergeht. Jetzt könnte man sagen, Paulus, du übertreibst, du kennst meine Leiden, ich bin so schwer krank und so, ja. Dann haben wir die Bibel noch nicht gelesen. Lies mal den Korintherbrief, was Paulus gelitten hat, im zweiten Korintherbrief, wenn der so loslegt, was der alles gekriegt hat. Peitschenhiebe, die haben ihn halb totgeschlagen, gesteinigt und was weiß ich nicht alles. Dieser arme Kerl. Wenn einer wusste, was Leiden ist, Paulus. Und dann sagt der, das ist doch gar nichts. Paulus, bist du verrückt geworden? Nein, nein, Gott hat mir nur mal so ein bisschen gezeigt, was da passiert. Ich habe so einen kleinen Einblick mal gehabt im Paradies. Ich darf das nicht sagen, weil jedes Wort ist eine Schande. Die schönsten Worte auf dieser Welt ist Dreck gegen den Himmel. Dreck, purer Dreck. So herrlich ist der Himmel. Sieh mal, freust du dich, wenn eines Tages da die Tür aufgeht? Das passiert, wenn wir sterben. Wenn Gläubige sterben, dann geht die Tür auf. Für uns geht die Tür auf, Leute. Wenn wir unseren letzten Atemzug machen, dann geht die Tür auf. Und ich sage, wir werden nicht eine Sekunde bereuen, dass er uns dann zu sich geholt hat. Oh, wir werden sagen, Herr Jesus, warum nicht früher? Wir können alle gläubigen Menschen, die wirklich Christen sind, die jetzt schon beim Herrn sind, nur beneiden. Manchmal weinen wir über sie, das ist normal. Aber wenn wir die jetzt ein Mikrofon, wenn ich jetzt ein Mikrofon hätte und würde sagen zu meinem Vater oder zu Gagotaubium, wie sie da alle oben sind, bereut ihr das da oben? Die werden sagen, Junge, du hast keine Ahnung. Ihr habt alle keine Ahnung, was hier abgeht. Und wisst ihr, das dürfen wir uns nie rauben lassen. Das haben wir durch die Auferstehung Jesu, diese Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Eines Tages wird er dir die Tür öffnen, beim letzten Atemzug. Vielleicht holt er uns auch, entrückt er uns, das wäre noch cooler, dann wären wir verwandelt. Ja? Aber sollten wir sterben müssen, in dem Moment, wo du deinen letzten Atemzug machst, ja, da bist du angekommen. Da bist du angekommen. Nicht irgendwo, an dem schönsten Ort, den du dir je erträumt hast. Das wird alles im Schatten stellen. Und warum? Durch die Auferstehung, die Jesus errungen hat. Und das Vorletzte: Durch die Auferstehung erhalten wir die völlige Sohnschaft der Erlösung. Römer 8, 23. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Das heißt, die völlige Sohnschaft tritt dann ein, wenn wir endlich unseren alten Körper, der von Sünde gezeichnet ist und der den Himmel nicht erben kann, befreit sind. Das bedeutet für Gott die Sohnschaft. Also das heißt, durch die Auferstehung, dann werden wir es voll zu 100% genießen können. Hier sind wir in unserem Leib, ja, und das ist so. Ja, manchmal haben wir so wie Wehwehchen, sind wir krank, haben wir Zahnschmerzen oder Fußschmerzen, Herzschmerzen, was weiß ich, was uns alles quält. Ja. Und irgendwann sind wir diesen alten Adam ganz los, ja. Wisst ihr, worüber ich mein Gott so dankbar bin? Dass er einen völlig neuen Körper uns schenkt. Der wird ihn umwandeln, aber der wird geistlich sein. Und da gibt es keinen Rheuma mehr. Rheumadecken brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen kein Infrarot für Rückenschmerzen. Keine Ibuprofen, kannst alles vergessen. Ja? Nicht zum Arzt gehen, oh mein Zucker Typ 1, 2 und 4 und was weiß ich, was es alles gibt, vergiss es. Sehnst du dich auch danach? Wisst ihr, wo ich mich am meisten nachsehne? Dass ich endlich in der Ewigkeit Gott keine Schande mehr mache. Und wo ich mich noch freue, ich werde nie mehr etwas tun, was Jesus wehtut. Darüber freue ich mich am meisten. Dass ich endlich ihn so dienen kann, wie er das verdient. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich riesig. Und das Letzte, Geschwister, das sagt die Bibel auch in Römerbrief. Es ist interessant, ne, was da alles in den Römerbrief über die Auferstehung steht. Ne? Das hat mich auch sehr gepackt. Wenn Israel als Volk Jesus als ihren Messias annimmt, wird das verglichen mit der Auferstehung. Das fand ich auch gewaltig. In Römer 11, Vers 15, wenn nämlich schon die Verwerfung Israels, der Welt, die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Eines Tages wird dieses kleine Land, das seit 1948 im Mai gegründet wurde, am 14. Mai. Dieses kleine Land, was Gott sich erwählt hat, das wird genau, was hier steht, da wird ein Lichtstrahl kommen. Und es wird die ganze Welt beleuchten. Es wird die ganze Welt beleuchten. Aus Israel wird das Licht kommen. Es geht so weit, dass die Bibel sagt, auch gerade im tausendjährigen Friedensreich, dass die Nationen, die um Israel sind,
Die müssen, die ganzen Nationen, die müssen zum Laubhüttenfest nach Israel, und wenn sie das nicht tun, gibt es keinen Regen für die. Dann wird Israel endlich das Israel sein, was Gott sich immer auch gewünscht hat. Und ich finde das so großartig, ich gönne das Israel. Ich gönne das Israel von ganzem Herzen, dass sie eines Tages, wenn sie ihren Messias annehmen, dass sie dann auch wirklich leuchten. Und ich sage euch, die werden leuchten wie die größte Leuchte, ja? Ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit etwas mitgenommen haben von diesen gewaltigen Erkenntnissen, die der Herr uns in seiner Gnade ein Stück weit nur gezeigt hat. Es ist ja gar nicht so viel, sondern ein Stück weit gezeigt hat heute im Römerbrief. Und ich wünsche mir von Herzen, dass diese Auferstehung Jesu, diese Kraft durch den guten Heiligen Geist dein Leben verändert. Vielleicht hast du heute neu kapiert, Gott möchte nicht, dass du aus eigener Kraft verkrampft Christsein spielst. Das passiert nicht, das ist nur höchstens gefrommeltes Heuchelzeug, das kannst du alles vergessen. Ich hoffe, dass du heute verstanden hast, der Schlüssel ist, ich muss mich eins machen mit dem Tod, ich muss mich völlig dem Herrn hingeben, und wenn das passiert, wer sich völlig Gott hingibt, wird auch Gott völlig erfahren. Das ist der Schlüssel. Und das wünsche ich euch und mir genauso. Möge der Herr dazu Gnade schenken. Amen.